Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Diese Woche veröffentlichen wir mehrere Folgen, weil es geht auf Ostern zu. Und heute unterhalten wir uns über Gründonnerstag. Wer ist wir? Ich bin Esther und ich unterhalte mich mit Chrissy. Hallo Chrissy.
Hallo.
Wir haben schon manchmal eine Folge zusammen gemacht, aber sag doch nochmal, wer du bist und was du machst.
Ich bin Gemeindepfarrerin auf einem kleinen Dorf und bin damit auch an Gründonnerstag auf jeden Fall dran, einen Gottesdienst zu gestalten. Und ich habe mir vorgenommen, den Gründonnerstag irgendwie in welcher Form auch immer etwas besonders zu gestalten, weil eben dieser Abendgottesdienst doch was total Schönes ist. Genau, und wir kennen uns schon im Studium. Und ich freue mich heute wieder mit euch zusammen über den Text nachzudenken.
Genau, ja, und auch schon jetzt danke für den Impuls, eben den Gottesdienst irgendwie als einen besonderen von seiner Form oder Atmosphäre vielleicht auch zu sehen. Und ich finde es schon jetzt eine gute Frage an den Predigttext, über den wir uns unterhalten. Aber erst noch, warum machen wir das eigentlich? Weil wir denken, dass gute Ideen dabei entstehen, sich über Predigttexte oder Gottesdienste und ihre Ideen, die wir dazu haben, zu unterhalten. Der Predigttext steht in Lukas 22. Man rechnet ja, nein, nicht man, ich habe damit gerechnet, es ist bestimmt das Abendmahl, als ich Lukas 22 gelesen habe. Also die Erzählung vom Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, ist aber leider nicht so. Schade. Sondern ein paar Verse später, ab 39 bis 46, Jesus im Gethsemane. Und ich lese es vor aus der Luther-Übersetzung. Und er, also Jesus, ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er geriet in Todesangst und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen vor Traurigkeit, und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Soweit. Mhm. Was sind so deine ersten Gedanken?
Also zum einen ein bekannter Text. Also ich denke, den habe ich irgendwie selber schon entweder oft gelesen oder im Gottesdienst irgendwie mit erlebt, in welcher Form auch immer, und ist so ein Beispiel für das Thema Gebet, also wie Jesus betet, dass er gerade in dieser Notsituation auch ins Gebet geht und wie intensiv das ist, also und gleichzeitig diese Spannung mit den Jüngern, die dann da irgendwie den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben vielleicht und da einfach schlafen. Genau. Andererseits ist
ja das, also das finde ich.
Er fand sie schlafend vor Traurigkeit. Also das fand ich irgendwie auch spannend. Also inwiefern sind die Jünger jetzt schon traurig? Was wissen sie? Was ahnen sie schon? Ja.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil ich mir dachte, also wenn man traurig ist, schläft man dann besonders leicht ein? Also, oder ist es nicht, also das habe ich mir überlegt, hält es mich nicht eher wach, wenn ich traurig bin oder um was traue. Also weil ich dann irgendwie auch grübel und überleg, warum das jetzt so ist, wie es ist oder warum es nicht anders gekommen ist und was auch immer. Und das fand ich irgendwie, dachte ich, hä, das ist doch irgendwie paradox für meine Vorstellung, dass die gerade, weil sie traurig sind, einschlafen und nicht gerade, dass sie wach hält.
Ja, andererseits kenne ich schon auch die Erfahrung, dass wenn man so viele dichte Momente hat, also mit verschiedensten Gefühlen, die irgendwo im Raum stehen oder verschiedenste Dinge, die man erlebt hat, dass man die auch erstmal verarbeiten muss. Und solche Sachen verarbeitet man doch am leichtesten auch im Schlaf. Also ich kenne das schon, dass man dann einfach extrem müde natürlich ist. Also es ist vielleicht kein erholsamer Schlaf, aber dass man es irgendwie nicht mehr schafft.
Irgendwann ist man so müde, dass man doch einschläft. Ja. Und wenn man da so sitzt und nicht mehr viel passiert, und davor ist ja viel passiert, weil gerade davor ist ja das Abendmahl und da kündigt Jesus das ja an und ich glaube, das ist, was die ahnen oder was die so im Ohr noch haben, was sie so traurig macht. Also zum einen, dass er sterben muss und zum anderen, dass sie ihn, das wird ihnen ja schon angekündigt, dass sie ihn alleine lassen. Also, ja,
und dass Petrus ihn
verleugnen wird und dass einer ihn verrät und ja. Und das, ja, das ist was, oder das dachte ich, das ist vielleicht, was sie traurig macht. Ja.
Ja, und dass sie nicht wissen.
Was ich auch spannend fand. Aber du willst noch was.
Ja, ich meinte nur, und sie wissen ja auch nicht, was jetzt so wirklich bevorsteht und wie geht's weiter? Was ist, wenn Jesus tatsächlich weg ist? Da zerfällt ja diese ganze Gemeinschaft, der ganze Sinn ihres Daseins in den letzten ein, zwei Jahren, wo sie mit Jesus unterwegs waren. Also es steht irgendwie so vieles auf dem Spiel und es ist alles so unsicher.
Und das denke ich gerade noch, also sie sind, also klar, Jesus kündigt das immer wieder an, so in ihrem gemeinsamen Unterwegssein. Aber ich stelle mir schon vor, dass sie dann nach Jerusalem gezogen sind, in einer ganz freudigen Erwartung. Ah, wir gehen zum Passafest und so. Also wir feiern dieses Fest zusammen. Ist ja was ich stelle mir das so vor, dass sie das positiv oder sich drauf gefreut haben. Und dann wird Jesus da ja auch empfangen wie ein König, sage ich mal, also die Leute jubeln ihnen zu, also das ist ja so von der Stimmung auch ein absolutes Hoch und dann kommt diese Ankündigung und Jesus betet ja auch richtig verzweifelt und das ist so in dieser freudigen Erwartung natürlich der absolute wie sagt man das? Downer. Also wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mich so richtig freue und dann kommt so eine Ankündigung, ich finde, das trifft dann nochmal heftiger, wie wenn ich eh schon so, ist irgendwie alles blöd, in so einer Stimmung bin. Aber, ja. Was ich ja total spannend finde, sind die Verse 43 und 44, weil das steht bestimmt bei dir auch als Anmerkung, dass die in wichtigen Handschriften fehlen und die sind so eingeklammert, oder? Das wollte ich quasi einfach nur anmerken, wenn ihr uns nur zuhört, weil das ja ist ein total starkes Motiv oder auch so ein abweichendes von den anderen Erzählungen von Jesus im Garten Gethsemane, dass da ein Engel kommt und ihn stärkt und Jesus diese Schweißtropfen wie Blut auf die Erde fallen. So, genau. Einfach als Hinweis. Ja.
Ja, also ist diese, dieser Einschub oder wie auch immer man das nennt, ist mir tatsächlich auch nicht so bewusst gewesen. Also so, was ich im Kopf habe von der Gethsemane-Szene, ist eben nicht, dass da so ein Engel kommt. Aber ich finde es eigentlich ja viel interessanter, also zu sehen, wie intensiv Jesus da irgendwie auch nochmal ins Gebet geht, um sich irgendwie auch zu stärken oder um seine Verzweiflung auch einfach rauszulassen. Also da kommt ja uns ein ganz menschlicher Jesus auch, wird uns da gezeigt.
Ja, also total menschlich und dann auch irgendwie wieder nicht mehr menschlich. Also ich finde, der erste Satz, nimm diesen Kelch von mir, das ist, finde ich, da kann ich total mit, aber dann gleich danach zu sagen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe, das finde ich schon, ich weiß nicht, ob ich das in so einer Situation könnte. Oder ob das nicht doch das Menschliche ein bisschen übersteigt. Also, und dann aber gleichzeitig wieder Todesangst und also das ist da wahnsinnig dicht aneinander, finde ich, dieses sehr Menschliche, wo ich total mit kann oder denke, ja, also mehr als nachvollziehbar für mich und das eigentlich wieder fast Übermenschliche, es eben ganz in Gottes Hand zu geben. So.
Ja, also ja, aber ist es für dich was Übermenschliches, wenn man eben sagt, also nicht mein, sondern dein Wille geschehe? Also es ist ja quasi auch eingeschlossen im Gebet, also im Vaterunser, dass wir sonntäglich beten.
Ja.
Also es ist vielleicht...
Aber es ist auch zum Beispiel gerade beim Vaterunser eigentlich der einzige Punkt immer, wo ich drüber stolper. Mhm. Also der nicht so, wie sagt man das, nicht so, halt, also ist auch verinnerlicht, aber mit so einem, okay, echt, also sage ich das gerade aus Überzeugung oder sage ich das, weil es halt dazugehört, so.
Mhm.
Und habe ich immer dieses Vertrauen. Also ich finde, es hört sich halt, aber das ist natürlich meine Vorstellung. Meine Vorstellung ist, dass er das sehr vertrauensvoll und überzeugt sagt. Aber das ist vielleicht gar nicht so. Vielleicht sagt er das auch zweifelnd und dann ist es wieder menschlicher, finde ich.
Genau, also
und ein Ring darum, dass vielleicht irgendwie doch Gott noch das Heft in der Hand hat und nicht jemand anderes. Das stimmt schon, man kann es auch anders lesen und hören. Ja.
Ja, also ich glaube auch, dass, also wenn wir das jetzt in unseren Mund legen, ist es, glaube ich, oftmals einfach auch der Wunsch, eher, also dass Gottes Wille geschehe, nicht unsere, weil wir ja doch unsere eigenen Wege uns erdenken. Aber letztlich führt uns Gott durchs Leben. Und klar wollen wir da immer wieder ein Mitspracherecht und tun auch unsere eigenen Wege. Aber letztlich ist es doch was Schönes, sich auf Gott da zu vertrauen, dass er irgendwie einen Weg weist. Und ja, klar ist es in der Situation extrem krass, aber ich glaube, es hat was Bestärkendes, also zu sagen, okay, Jesus hat es, ihm ging es ähnlich und er hat irgendwie trotzdem diese Verbindung zu Gott gesucht, gerade auch in diesem schweren Moment. Und also dem, es ist so ein bisschen, ja, ich will dem nacheifern. Also ich komme da gerade auch so ein bisschen aus diesem Nachfolgegedanke, weil ich gestern eben zum Predigttext darunter, also ab 47 gepredigt habe. Und da ging es eben auch um Nachfolge und auch wurde immer ganz stark in den Predigtmeditationen herausgestellt, wie souverän Jesus in dieser Situation, also in der Gefangennahme, reagiert. Und unter anderem vielleicht eben auch genau deshalb, weil er zuvor so intensiv im Gebet war und diese Verbindung zu seinem Vater quasi ganz stark präsent war. Und ich finde, also so für uns ist es ja irgendwie auch ein starkes Moment zu sagen, okay, irgendwie wer intensive Gebetserfahrungen auch mit Gott macht, kann irgendwie gestärkt auch seinen Alltag bewältigen und souverän auftreten, ganz egal, was einen gerade irgendwie umtreibt und beschäftigt.
Ja, und dann denke ich wieder, aber identifiziere ich mich am Ende hier mit Jesus oder halt doch eher mit den Jüngern? Oder vielleicht mal eher so und mal eher so. Aber das, also das wird mir jetzt nochmal deutlich, auch in dem, was du so betonst, diese Verbindung zu Gott. Das habe ich mir überlegt. Also es ist ja total auffallend, dass die Jünger am Anfang und am Ende kommen und in der Mitte eben dieses Gebet geschildert wird. Das ist ja auch in den anderen Erzählungen zum Garten Gethsemane ein bisschen anders. Da ist ja dieses Dreimalige und er geht wieder zu den Jüngern und weckt sie auf und sie schlafen wieder ein und so. Aber da ist es ja so eine Rahmung. Also er sagt zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und das ist ja eigentlich auch, was du jetzt beschrieben hast. Also dieses Kraft holen im Gebet und die Verbindung, Kraft tanken oder ja, die Verbindung zu Gott suchen und zu erfahren und so. Und die Jünger schaffen das nicht. Die schlafen eben ein und sind dazu ja irgendwie auch so ein Gegenbild zu dieser starken Gebetserfahrung von Jesus und zu Jesus halt auch. Ja. Und die reagieren ja auch dann ganz anders bei der Gefangennahme. Die reagieren ja nicht so souverän, sondern sehr defensiv nach dem Motto, wir schlagen mal um uns und vielleicht können wir noch was abwehren. So, ja.
Ja, also zutiefst menschlich einfach. Also sowohl in der Gethsemane-Szene als auch dann später bei der Gefangennahme. Aber ich glaube, dass, also ich würde das nicht so stark trennen, irgendwie zu sagen, ja, wir sind wie die Jünger und Jesus ist halt Jesus, also der Supermann. Sondern ich glaube ja, Jesus war ja immer der Lehrer von den Jüngern und er ist auch immer noch unser Lehrer. Also so in dem Sinn, dass wir ihn uns zum Vorbild nehmen sollen und dem nacheifern, eben so es so zu machen, wie es Jesus eben tut, in vor allem in der Gethsemane-Szene, aber auch dann quasi mit in den Alltag zu nehmen, was es heißt, allgemein Christ zu sein oder eben die Dinge auch dafür einzustehen, an die man glaubt.
Ich würde gerne in den letzten Minuten deine Frage nochmal aufnehmen nach dem Charakter des Gottesdienstes oder ich glaube, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, meintest du quasi, wie der Gottesdienst sinnlich wird und das wäre jetzt so meine Frage an den Text, wo ist der sinnlich oder wo hat er vielleicht Anknüpfungspunkte oder sagt, also ist es am Ende einfacher zu sagen, ich mache halt einen Gottesdienst ohne diesen Text, das geht ja auch. aber das finde ich jetzt noch eine gute Frage, die ich oder wir uns stellen können zu dem Text. Also was macht der an Sinnlichem irgendwie auf oder wo bietet er so Anknüpfungspunkte? Weil im ersten Moment dachte ich, der ist nicht sinnlich. Also, aber ich bin mir da nicht mehr so sicher.
Also ich glaube, es steckt ganz viele Emotionen und Gefühlslagen drin. Sowohl bei den Jüngern als auch bei Jesus selber. Also wo kommen die gerade her und wo gehen sie hin? Und was beschäftigt sie in dieser Szene? Es ist ja quasi so wie so ein Ruheort in der ganzen Passionsgeschichte, wo also sowohl die Jünger zur Ruhe kommen, schlafend, und Jesus eben auch im Gebet. Und da kann man, glaube ich, ganz viele Anknüpfungspunkte finden. Ja, was geht denn dem durch den Kopf? Was geht den Jüngern durch den Kopf? Und diese einzelnen Gefühlslagen, also wenn man es dann aufs Thema Gebet bezieht, könnte man eben mit verschiedenen, also Impulsen quasi, die in den Raum geben. Und dann, ich würde sagen, mit Musik, also vor allem Taizé-Gesänge, finde ich, passen da gut. Also dieses Bleibet hier und wachet mit mir. Oder auch das Oculi Nostri, also Jesus richtet seine Augen auf Gott. Also da kann man, glaube ich, ganz viel auch so sinnliche Erfahrung mit reinbringen. Also und diese Ruhe, die ja auch diese Garten-Gethsemane-Szene irgendwie ausstrahlt, die auch in den Gottesdienst zu übersetzen. Ist so ein bisschen jetzt so
eine spontane Idee. Also, richtig guten Ansatz. Ja. Weil der auch ein bisschen einen anderen Zugang zu dem Text ermöglicht. Also, dass das auch verbunden wird irgendwie, die Gestaltung vom Gottesdienst mit diesem Text, also dass man, also ja, im Sinne von Ruhe, Ort, und ich finde die Gefühle, die da mitschwingen, also Todesangst und Trauer, jetzt mal als zwei Stichpunkte, sind ja auch schwere Gefühle, also, und das finde ich aber eigentlich an diesem Abend auch ganz, ganz passend so vor Karfreitag, gell? Also was ist auch meine Traurigkeit und meine Angst und so. Ich finde immer die spannende Frage, wie das dann quasi Platz findet, dass es nicht so schwer bleibt oder das nicht das Einzige ist. Aber da ist ja das Abendmahl eigentlich der richtige Ort dafür. Also, und eben dieses, dass Jesus gestärkt wird, steckt ja auch drin. Also,
ja, also ich finde.
Ja, aber der Ausgangspunkt von diesem Ruhe-Moment oder Ruheort finde ich echt richtig. Richtig gut.
Also eben auch mit einer Stille-Phase, wo tatsächlich auch Zeit zum persönlichen Gebet ist. Und dann aber auch, ich finde, das Ganze ist ja diese Stärkung im Gebet, das ist ja was Tragendes. Also das ist, was einen in dieser Traurigkeit und in dieser Hoffnungslosigkeit irgendwie auch tragen kann. Zu sagen, wir haben das Gebet und es steht uns jederzeit zur Verfügung. Und ich finde, gerade der Charakter von Gründonnerstag ist so, man hat so eine leichte, so ein unwohles Gefühl, wenn man so Richtung Karfreitag blickt, aber gleichzeitig, also so, das sind meine Erfahrungen mit Gründonnerstag, ist der Gründonnerstag, das ist alles noch so ein bisschen eingemummelt in schöner Musik, und aber trotzdem auch, man geht zwar mit dem Wissen aus der Kirche, dass es morgen jetzt Karfreitag ist und irgendwie dann alles so nur noch auf Traurigkeit ausgelegt ist. Aber dieser Gründonnerstag, er hat noch so ein bisschen was Wohliges, was Geborgenes. Und ich glaube, dass man das gerade über das Thema Gebet auch schaffen kann. Also diesen, nicht nur dieses, wir gehen jetzt den nächsten Schritt in der Passion, sondern irgendwie auch dieses in Gott geborgen sein.
Ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt für heute, für die Überlegung, mit einer Idee, einer, finde ich, ziemlich konkreten Idee für diesen Gottesdienst an Gründonnerstag. Bin gespannt, was bei dir draus wird, oder auch bei denen, die ihr uns zuhört. Vielen Dank für dich, Jemine. Vielen Dank, Chrissy, an dich fürs Mitüberlegen und deine Ideen, und danke an euch, die uns zugehört habt. Ihr dürft gerne von uns weitererzählen. den Podcast abonnieren, bewerten, was man so alles damit machen kann und auch sehr gerne mal mitmachen. Meldet euch, wenn ihr dazu Lust habt. Und ansonsten sage ich mal bis morgen. Da wird nämlich die Folge für Karfreitag veröffentlicht.
Und ich wünsche euch dann ganz schon viele jetzt frohe Gründonnerstagsgottesdienste.
Genau. Heute wünschen wir schöne Gründonnerstagsgottesdienste. Alles andere macht eigentlich keinen Sinn. Genau. Dann bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.